Lass mich dir mal eine Frage stellen. Weißt du, wie groß das Fass ist, in dem Single Malt Scotch Whisky reift? Also, kennst du die Antwort? Es sind 250 Liter. Diese Frage nämlich, die stellte mir kürzlich ein Teilnehmer eines Whisky-Tastings. Und ja, mit der knappen Antwort war er auch zufrieden. Ich meine, das betrifft immer das Volumen des größten Anteils der Fässer der Scotch-Whisky-Industrie. 250 Liter beziehen sich dabei auf das Volumen der sogenannten Hogshead-Klasse. Also einfach Fässer, aus denen der Großteil deiner Malt-Whiskys stammt. Was auf der anderen Seite jedoch nur wenige Whisky-Fans wissen, ist die Tatsache, dass Hogsheads nur eine von rund 20 verschiedenen Fassgrößen sind, die einer Whisky-Destillerie zur Verfügung stehen. Und falls du dich jetzt fragst, warum das für dich als Whisky-Fan interessant sein soll, mit der Wahl der Fassgröße nämlich entscheidet die Brennerei über die Qualität deines Whiskys. Das heißt, die Größe des Fasses entscheidet mit darüber, ja, was du letztendlich für dein Geld bekommst. Also sie entscheidet quasi über die Qualität deines Whiskys und dessen Preis-Leistungs-Verhältnis. Würdest du dich daher einer der drei folgenden Gruppen zuordnen, also zum einen ambitionierter Whisky-Fan, Referent von Whisky-Tastings oder Mitarbeiter der Whisky-Industrie, dann habe ich in dieser Episode ein paar interessante und neue Fakten für dich. Also die Episode, die hilft dir, einzelne Aromen in deinem Lieblingswhisky zu entdecken und liefert dir ja auch ein paar weniger bekannte Details der Whisky-Herstellung. Zudem möchte ich dich an dieser Stelle in den Eifersbüttel Whisky Club einladen. In dieser Facebook-Gruppe findest du andere Whisky-Fans und auch Whisky-Experten, mit denen du dich zu ja, allen Themen rund um Whisky austauschen kannst. Zudem finden dort regelmäßig Online-Tastings und die Verlosung besonderer Single Malts statt. Aktuell zum Beispiel, da läuft noch einige Tage die Verlosung eines 18-jährigen Glengoyne Single Malts. Also einfach auf eiferspirits.com/whiskyclub gehen oder direkt auf Facebook nach Eiferspirits Whisky Club suchen. Den Link dahin, den findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Episode. Wie gesagt, ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und nun viel Vergnügen mit der heutigen Episode des Whisky Podcasts von Eiferspirits. Mein Name ist Philipp Reim. Es macht einfach keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, über Motoren zu sprechen, ja, wenn man nicht weiß, was ein Auto ist. Und ebenso wenig macht es Sinn, über die Größe von Fässern zu sprechen, wenn man nicht versteht, welche Bedeutung ein solcher Behälter für die Whiskyproduktion hat. Und bevor wir jetzt also tief in die Details abtauchen, musst du zunächst ein paar Grundlagen der Fassreifung verstehen. Die lässt sich nämlich grob in drei Schritte gliedern. Das ist zum einen die additive, die interaktive und die subtraktive Reifung. Also jeder dieser einzelnen Schritte, der entscheidet, ob der Whisky, der in deinem Glas landet, auf der einen Seite ein High-End-Tropfen wird oder auf der anderen Seite, ja, ein Schuss ins Knie. Das heißt, du hast drei Prozesse. Die startet mit der additiven Reifung, beziehungsweise alle Prozesse, sobald der Newmake, der Feinbrand, im Fass ist, laufen alle Prozesse gleichzeitig ab. Aber um es jetzt mal aufzugliedern, fangen wir jetzt mal mit der additiven Reifung an. Und aus der Schulmathematik kommt dir vielleicht der Begriff Additiv, also Addition, schon bekannt vor. Das heißt, es wird irgendwas hinzugegeben. In diesem Prozess nämlich werden chemische Bestandteile des Fasses, wie zum Beispiel Zellulose oder Hemicellulose oder Lignin, in ihre Bausteine zerlegt. Und dann werden daraus Aroma und Farbstoffe in den Whisky gegeben. Das heißt, es wird was addiert, es wird was in den Whisky hinzugegeben. Dann, auf der anderen Seite, gibt es die subtraktive Reifung. Der Begriff kommt dir wahrscheinlich auch bekannt vor, von Subtraktion. Also es wird was abgezogen, was im ersten Moment total widersinnig klingt, weil der Newmake, der Feinbrand, der kommt ja ins Fass, damit er reift, damit was hinzugegeben wird, damit er so eine andere Stufe der Komplexität erreicht. Das ist im ersten Moment erstmal wieder widersprüchlich, dass da was abgezogen wird. Dieser Prozess ist aber enorm wichtig, dass du am Ende einen hochwertigen Whisky bekommst. Denn hierbei werden ungewünschte Bestandteile des New Makes, also metallischer Geschmack, Schärfe oder auch Aromen, die mit Schwefelverbindungen im Zusammenhang stehen, die werden da abgebaut. Und dann als dritten Schritt gibt es noch die interaktive Reifung. Hier reagieren Moleküle innerhalb der Flüssigkeit miteinander und formen quasi neue. Und hinzu kommt bei der interaktiven Reifung auch noch ein Gasaustausch mit dem Fassaußenbereich, also der sogenannte Angel's Share. Also additive und subtraktive Reifung, die ja, sind quasi einfach zu verstehen. Der eine Prozess fügt was hinzu und der andere, der nimmt was weg. Also wird addiert und subtrahiert. Und so basiert, wie gesagt, die additive Reifung auf chemischen Prozessen zwischen dem Whisky und dem Holz des Fasses. Das heißt, die Flüssigkeit, dringt in die Poren und Ritzen des Fasses ein und zieht dann Aromen und Farbstoffe heraus. Also sind Vanille dabei, Nelke, Kokos. Ja, und der Großteil der Noten und Nuancen, die du im Bouquet erkennst, basieren eben auf diesem Prozess der additiven Reifung. Und von der subtraktiven Reifung bekommst du aber hingegen nichts mit. Also zumindest solltest du davon nichts mitbekommen. Denn wenn die Destillerie diesem Prozess ausreichend Zeit lässt, dann sorgt dieser dafür, dass dir eine Menge Fehlnoten erspart bleiben. Also Schwefelaromen, metallischer Geschmack und so weiter. Also all dies wird reduziert, wenn die subtraktive Reifung genug Zeit zum Arbeiten bekommt. Es gibt aber einzelne Whiskys, bei denen du die Auswirkungen der subtraktiven Reifung merkst, nämlich dann, wenn die Destillerie die Reifung zu früh abgebrochen hat. Und jetzt kommt's. Beide Prozesse sind nicht nur von der Art des Holzes oder vom vorangegangenen Inhalt wie Sherry oder Bourbon abhängig. Auch die Dauer der Reifung ist jetzt nicht der einzige entscheidende Faktor. Klar, es spielt eine wichtige Rolle, ob der Whisky jetzt 10 Jahre im Fass verbrachte, 5 Jahre oder 20 Jahre. Das ist ein wirklich eminenter Einfluss auf die Qualität des Whiskys, aber es ist nicht der einzige. Denn was auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, was aber häufig völlig unter den Tisch fällt und kaum Erwähnung findet, ist die Größe des Fasses. So kannst du einfach als Faustregel sagen, je kleiner ein Fass ist, desto schneller läuft die Reifung darin ab. Und ja, auf der anderen Seite, je größer es ist, desto langsamer verläuft sie. Der Grund? Ganz einfache Physik. Also das ist keine abgefahrene Raketenwissenschaft. Das ist ein einfaches physikalisches Prinzip, das du häufig in der Natur findest. Zum Beispiel bei Pinguinen. Ich muss sagen, das ist immer witzig, wenn ich diesen Vergleich bei Tastings ziehe, weil im ersten Moment ist es nichts, was man nur im Entferntesten mit Whisky in Verbindung bringt. Aber das Witzige an der Stelle ist, dass bei einem Tasting, da ist es absolut immer still bei der Stelle. Weil jeder hören möchte, was das für ein seltsamer Vergleich ist zwischen Whisky und diesen Vögeln, den Pinguinen. Also wie gesagt, um zu verstehen, warum Whisky in kleinen Fässern schneller reift, hilft ein kurzer Exkurs in die Natur. Der auffallendste Unterschied nämlich zwischen Kaiserpinguinen und Galapagos-Pinguinen ist, klar, deren Größe. Also die ersten sind riesig und die zweiten sind ja klein und niedlich. Also die ersten müssen ja auch der Kälte des Südpols trotzen und die anderen leben gemütlicher, die leben in wärmeren Gefilden. Ja, und ich meine, so ein Vogel am Südpol, der ist jetzt nicht gerade üppig bestückt hier mit Sand, mit Standheizung oder Fußbodenheizung. Das heißt, die müssen sich irgendwas einfallen lassen, um nicht zu erfrieren. Und dabei ist die Größe entscheidend. Denn die Größe der Kaiserpinguine hilft diesen, bei Minusgraden zu überleben, da sie einen gigantischen Körper und eine vergleichsweise geringe Oberfläche haben. Das heißt, in ihrem Körper produzieren sie sehr, sehr viel Wärme, verlieren aber nur sehr wenig an die Umgebung. Weil im Verhältnis ist deren Volumen, deren Körper, sehr viel größer als ihre Oberfläche. Und auf der anderen Seite die Galapagos-Pinguine, die kleiner sind, die haben im Vergleich eine größere Oberfläche zu ihrem Volumen. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt an der Stelle, was das mit der Reifung von Whisky zu tun hat. Wie gesagt, Physik. Der Kaiserpinguin steht repräsentativ für ein großes Whiskyfass und der Galapagos-Pinguin für, logisch, ein kleines. Das große Fass besitzt auch logischerweise ein großes Volumen, aber eine in dem Verhältnis dazu kleine Oberfläche. Füllt die Destillerie jetzt nun Newmake in dieses Fass, also den Feinbrand, der aus den Brennblasen fließt, dann passt zwar viel Flüssigkeit hinein, dessen Kontakt zur Oberfläche, das heißt zum Holz, ist aber gering. Also folglich läuft die Whisky-Reifung in großen Fässern langsam ab. Und beim kleinen Fass passt zwar insgesamt weniger Flüssigkeit hinein, diese paar Tropfen bekommen aber deutlich mehr Kontakt zum Holz des Fasses, ja, und können so mehr Aroma und Farbstoffe aus diesem saugen. Wichtig ist an der Stelle aber auch, dass du die interaktive Reifung, also den Prozess der Reifung, den wir am Anfang der Episode nur kurz angerissen haben, dass du den nicht unterschätzt. Denn additive Reifung haben wir jetzt nun durch, die subtraktive auch. Um aber wirklich jetzt zu verstehen, warum die Fassgröße so entscheidend für die Qualität eines Whiskys ist, musst du auch auf diesen Prozess gucken, den meiner Erfahrung nach wirklich viele unterschätzen. Und ja, ich muss sagen, unterschätzen, weil sie ihn auch nicht verstehen. Und das ist einfach die interaktive Reifung. Denn die Krux an diesem Vorgang ist nämlich, dass er nicht direkt vom Holz beeinflusst wird. Also der ist nicht so einfach zu verstehen wie Aromen hinzu, Aromen weg, der additiven und der subtraktiven Reifung. Denn die Krux an der Geschichte ist ja auch, man bräuchte für die interaktive Reifung noch nicht mal ein Holzfass. Es würden andere Behälter auch funktionieren. Nicht ganz so gut, aber im Grundprinzip schon. Nur um die Bedeutung der interaktiven Reifung und dabei der Größe von Fässern zu erfassen, solltest du drei Punkte wissen. Zum einen, Fässer besitzen kleine Öffnungen, sogenannte Poren. Und im Inneren des Fasses existiert ein sogenannter Headspace, also ein luftgefüllter Raum direkt über der Flüssigkeit. Denn eine Destillerie füllt ihre Fässer nie bis zum Anschlag, gerade bis zum Überlaufen voll. Da bleibt immer ein großer, luftgefüllter Raum drin. Und der letzte Punkt, die Luftfeuchtigkeit der Umgebung, in der sich das Fass befindet, ist entscheidend. Also in welchen klimatischen Bedingungen befindet sich das Fass im Lagerhaus und natürlich auch in welchen klimatischen Bedingungen befindet sich das Lagerhaus. Klar, ich meine, Fässer aus Holz sind dicht. Logisch, ansonsten würde Whisky raustropfen. Ziemlicher Mist. Das heißt aber nicht, dass diese auch geschlossene Behälter sind. Ich meine, im Gegenteil. Holz enthält Millionen Poren, durch die zwar keine Flüssigkeit dringen kann, aber Gase. Diese Poren jetzt in dem Holz, die kannst du dir nämlich vorstellen wie ein Autobahntunnel. Auf der einen Seite rasen Moleküle von innen nach außen. Auf der Gegenspur zieht es dann aber chemische Moleküle ins Innere des Fasses. Also da sind jetzt Ethanol, Wasser oder Acetaldehyd zum Beispiel. Also welche Moleküle jetzt den Whisky verlassen, hängt zum einen von deren Größe ab und von der Frage, wie stark die Luft schon mit diesen gesättigt ist. Also Ethanol, Wasser und Acetaldehyd sind Stoffe, die du im Whisky hast. Und je nachdem, wie viel davon schon in der Luft außenrum vorhanden ist, beeinflusst das, wie viel von diesen Molekülen raussteigen aus der Flüssigkeit. Lass es mich dir mal an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Reift der Whisky beispielsweise in feuchter Umgebung, also ist die Luft außerhalb des Fasses sehr stark mit Wasser gesättigt, ja, so zieht es kein Wasser aus der Flüssigkeit, weil ich meine, in der Umgebungsluft ist ja schon maximal viel Wasser drin, ist ja schon gesättigt mit Wasser, also will da kein weiteres Wasser mehr rein, weil es hat da keinen Platz. Stattdessen wird Ethanol und Trinkalkohol rausgezogen, weil davon gibt es ja noch nicht so viel in der Luft. Das ist üblicherweise im Klima Schottlands der Fall. Also so, dass das Fass einen Schwund von 2-3% pro Jahr aufweist. Und dabei, während dieses Prozesses, des sogenannten Angel's Share, löst sich der Alkohol aus der Flüssigkeit und wandert in den Gasraum innerhalb des Fasses, also den sogenannten Headspace. Und ist es die Konzentration an Alkohol dort dann hoch genug, dann drückt diese durch die Poren des Holzes nach außen. Und die nun im Headspace entstehende Lücke, die füllen Gase von außen. Und vor allem Sauerstoff strömt dabei aus der Umgebung ins Fass. Und ich denke, du kannst dir vorstellen, was jetzt passiert. Da Sauerstoff hochreaktiv ist, reagiert er, sobald er da reinkommt, mit zahlreichen Molekülen in der Flüssigkeit. Und diese sogenannte oxidative Reifung hat dabei wirklich entscheidenden Einfluss auf die Aromatik deines Whiskys. Also wie gesagt, je kleiner das Fass, desto größer sind die Auswirkungen der interaktiven Reifung. Angel's Share, oxidative Reifung und so weiter auf dein Whisky. Und zu Beginn der Episode, da habe ich ja mal das Volumen von 250 Liter erwähnt. Du erinnerst dich, die Hogshead-Größe. Also zwar ist diese Fassklasse der Standard der Scotch-Whisky-Industrie. Dennoch liegen da auch Dutzende andere Fassgrößen in den Lagernhäusern schottischer Brennereien. Da hast du zum Beispiel Octave mit 46 Litern, das normale Sherry Butt mit 491 Litern oder ein Port Pipe mit rund 528. Da gibt es so total verschiedene Quarter Cask mit 125 Litern. Also wie gesagt, rund 20 verschiedene Fässern stehen der Whiskyindustrie zur Verfügung. Und der Klassiker, klar, das sind Hogsheads und Sherry Butts. Das Interessante daran ist jedoch, dass in den Hogsheads zuvor Bourbon reifte, also das Fass kommt aus den USA, wo Bourbon daran lagerte, dann wird dieses Fass in seine Dauben zerlegt, nach Schottland verschifft und dort wieder zu einem Hogshead aufgebaut. Ja, und hier nehmen die schottischen Küfereien nicht die gleiche Anzahl wie in den USA, sondern bauen noch ein paar Dauben mehr rein. Denn ein typisches ASB, also American Standard Barrel, so wie es aus den USA kommt und in dem Bourbon reift, das hat meist rund 208 Liter. Ein Hogshead aber 250 Liter. Das heißt, es muss, wenn das Fass wieder zusammengebaut wird, muss die Küferei noch ein paar Dauben mit mehr reinbauen, um von 208 auf 250 Liter zu kommen. Aber, und das ist das Interessante, und das wissen nur wenige, die 208 Liter der ASB-Bourbonfässer, das ist keine fixe Größe. Also rechtlich festgelegt für ein amerikanisches Standardfass, also ein Barrel, sind nämlich nicht 208, sondern 159 Liter. Das heißt, die Maßeinheit American Standard Barrel, die richtet sich nämlich nach der Kategorie der Ölindustrie, nicht nach der Whiskyindustrie. Ja, nur standardmäßig hat sich halt bei Bourbon-Herstellern rund 200 Liter eingebürgert. Und je größer das Fass, also desto weniger Whisky berührt das Holz und den Headspace, hatten wir am Anfang schon angesprochen. Das heißt, lagert ein Single Malt in einem Fass, zum Beispiel der Quarter Cask Größe, verläuft dessen Reifung schneller als in einem Butt-Fass, also einem Fass im Butt-Format. Allerdings muss man sagen, ist der Whisky im ersten Fall auch einer größeren Oxidation ausgesetzt. Mit erheblichen Folgen für das Bouquet deines Tropfens. Gut, also wenn Whiskys in kleinen Fässern schneller reifen als in großen, warum verwendet die Whiskyindustrie dann ausschließlich kleine Fässer? Oder warum verwenden sie nicht ausschließlich kleine Fässer? Ich meine, die Rechnung wäre doch ganz einfach. Kleine Fässer führen dazu, dass der Whisky schneller fertig ist. Schneller fertiger Whisky führt dazu, dass der Whisky schneller in den Handel geht. Und das führt dazu, dass das Unternehmen schneller mehr Umsatz generiert. Wäre doch nur logisch, dass der ganze Whisky in kleineren Fässern reift. Macht die Whiskyindustrie aber nicht. Hast du dich nämlich jetzt schon mal gefragt, warum die Whiskyindustrie dann eigentlich sonst immer noch auf diese vergleichsweise großen Fässer setzt und alles nicht so in kleine 40 Liter, 125 Liter Fässer pumpt? Weil kleinere Whiskyfässer nicht nur die Geschwindigkeit der Reifung beeinflussen, sondern auch andere chemische Verbindungen an den Whisky abgeben. Das heißt, aufgrund von mehr Oxidation bekommen Whiskys in kleinen Fässern ein anderes Bouquet als in großen. Und das ist auch der Grund, warum die Industrie nicht einfach auf kleine Fässer umsteigt. Gut, es gibt hier und da Ausnahmen wie jetzt den Lafroy Quarter Cask, aber das ist kein Standard. Auch nicht bei Lafroy. Das sind, ja, ich sage jetzt mal, Exoten in einem Portfolio, bei dem auch Hogsheads dominieren. Wie gesagt, obwohl es aus ökonomischer Sicht natürlich schon verlockend wäre, alles auf kleine Fässer umzustellen. Aber der Punkt ist, wie gesagt, kleinere Fässer geben auch andere Moleküle in den, oder verursachen auch andere Moleküle und damit andere Aromen in einem Whisky aufgrund von mehr Oxidation. Zum Beispiel mehr Zucker, mehr Eugenol, mehr 6-O-Galoidglucose. Dafür geben sie aber auch weniger Abbauprodukte des Lignins in den Whisky ab. Also weniger Vanillin, Ellagtannine und so weiter. Das heißt, die Konsequenz ist, dass Whiskys aus kleinen Fässern häufig ein relativ süßes und würziges Bouquet besitzen im Vergleich zu solchen aus großen Fässern. Die haben dann dafür mehr Vanillenoten und andere Aromen. Und neben der Fassgröße gibt es aber noch weitere Fakten, die wirklich entscheiden, welches Bouquet und welche Farbe dein Single Malt erhält. Also zum Beispiel, welche Eichenart wurde verwendet, Quercus alba, Quercus robur, Quercus petrea und so weiter. Dann ist eine entscheidende Frage, trocknete das Holz an der Luft oder trocknete es im Ofen? Also das sind alles Punkte, über die du nur wenig in der Literatur findest, die aber entscheidend sind, wenn es um die Qualität deines Whiskys geht. Wir haben dir daher auch mal ein White Paper erstellt, mit dem du eine kurze und schnelle Übersicht über die Einflussfaktoren bekommst, die ich jetzt gerade genannt habe. Also du erfährst, welche Moleküle welche Eichenart liefert und welchen Einfluss Luft- und Ofentrocknung der Fassdauben auf deinen Single Malt hat. Und Informationen, die dein nächstes Whisky-Tasting eventuell, ich hoffe, auf ein höheres Level heben. Also du findest den Link zum kostenfreien Download in der Beschreibung dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte in dieser Episode einige neue interessante Infos über Whisky und die Whisky-Reifung und insbesondere Whisky-Fässer näher bringen. Wenn du noch irgendwelche Fragen zum Thema Whisky hast, kannst du mir natürlich jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an info@alphaspirits.com oder, wie gesagt, ich lade dich natürlich auch recht herzlich in den Alpha Spirits Whisky Club ein, wo dir hunderte andere Whisky-Fans und Whisky-Experten mit Antworten und Diskussionen zur Seite stehen. Bis zur nächsten Folge. Viele Grüße, Philipp.